Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Danke, Jesus, dass du so gut für uns sorgst. Dabei war aus meiner damaligen Sicht der Dinge völlig klar, dass das, was sie erlebt haben, reiner Zufall war. Manchmal wäre ich am liebsten die Wände hochgegangen, wenn ich diese Christen in ihrer aus meiner Sicht Naivität zuhören musste, um was sich dieser Jesus alles gekümmert haben sollte. Meine Haltung änderte sich langsam, als ich Gott selbst kennenlernte und fähig wurde, zu entdecken, dass es tatsächlich mehr gibt, als was man vor Augen hat. Ich lernte Jesus kennen, immer besser kennen und sah dann auch zunehmend deutlich, dass unser mächtiger Herr zuhört, zuschaut und immer wieder eingreift, voller Liebe. Vielleicht, weil wir ihn gebeten haben oder vielleicht auch, weil er unsere Bedürftigkeit sieht. Und heute gehöre ich selbst zu diesen Christen, die ich vor gut 40 Jahren wegen ihrer scheinbar grundlosen kindlichen Dankbarkeit am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Dankbar zu sein ist für Christen, die die Augen aufhaben, nicht eine Folge einer guten Erziehung, kein Ritual, sondern die natürliche Reaktion ihres Herzens. Wir können gar nicht überschätzen, wie wichtig es für unser Leben ist, dankbar zu sein. Und deshalb möchte ich die heutige Predigt dem Danken widmen. Ein aus mehreren Gründen wesentliches Merkmal unseres neuen Lebens in Jesus Christus. Auch und vielleicht gerade am Ende dieses befremdlichen Jahres. Wenn wir die Bibel lesen und einmal darauf achten, können wir entdecken, an wie vielen Stellen im Wort Gottes vom Dank der Gläubigen die Rede ist. Die Bibel ist voll von Dank. König David zum Beispiel hat sein Leben lang unter den verschiedensten Umständen Gottes Wirksamkeit erlebt. Und seine Dankbarkeit Gott gegenüber ist ihm zur zweiten Natur geworden. Wenn wir in seinen Psalmen nachlesen, können wir immer wieder entdecken, dass er darin aus den unterschiedlichsten und selbst schwierigsten Situationen dahin durchbricht, dem Herrn zu danken. Ob es ihm gut ging oder ob er aus tiefer Not und Depression zu Gott schrie, immer wieder kriegt er die Kurve und beginnt Gott zu danken. Und wenn man das liest, dann ist es in seinen Worten so, als wäre da auf einmal ein Licht angegangen. Im Psalm 50 geht es eigentlich um den rechten Gottesdienst im Tempel. Aber ich möchte zwei kurze Passagen daraus vorlesen, weil sie uns etwas über die Bedeutung des Dankens offenbaren. Was so wichtig ist, dass wir es bedenken sollten und dann hoffentlich in die Praxis umsetzen. Psalm 50, Vers 14 und 15 und Psalm 22 und 23. Opfer Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreise und da ist kein Retter. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und wer einen Weg bahnt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. In diesem Psalm geht es, wie gesagt, um den Gottesdienst der Juden. Und hier wird offenbar, dass der Dank darin eine wesentliche Rolle spielt. In diesen Versen steht zweimal, dass wir Gott Dank opfern sollten. In unserem Sprachgebrauch ist das Wort Opfern vorbelastet. Es ist Loslassen, Verlust, Kosten, Aufwand. Im Alten Testament waren dagegen die meisten Opfer, die man Gott im Tempel gebracht haben, mit großer Freude verknüpft. Denn der weitaus größte Teil des Fleisches der geopferten Tiere wurde anschließend von denen verzehrt, die die Opfer gebracht haben. So viel Fleisch wie bei diesen Opferfesten gab es daheim selten. Entsprechend ist in den Versen aus Psalm 50 nicht gemeint, dass das Danken wehtun oder Verlust bringen würde. Solche Vorstellungen, die wir in der Regel mit Opfer verbinden, werden hier in keiner Weise angesprochen. Im Gegenteil, im alttestamentlichen Gottesdienst wurde nicht gepredigt, vielmehr standen die Opfer im Zentrum. Wenn wir uns diesen Zusammenhang vor Augen halten, bedeutet Dankopfern deshalb auf unsere Situation übertragen, vor Gott zu kommen, ihm unseren Dank zu bringen und dann zu erleben, was unser Herz und unsere Seele satt und glücklich macht, weil er uns das zukommen lässt. Die Opfer waren etwas, was auch andere miterleben konnten, wo andere teilhatten. Und es ist gut, wenn wir in unserem Herzen dankbar sind, aber es gefällt Gott noch viel mehr, wenn wir unseren Dank öffentlich, hörbar und sichtbar machen und anderen oder mit anderen teilen. Schauen wir uns den Text einmal genauer an. In den ersten beiden Versen wendet Gott sich an die Gläubigen und richtet drei Aufforderungen an sie. Lass deinen Dank für das, was du von mir bekommen hast, hörbar und sichtbar werden. Das ist das Opfer. Zweitens, wenn du mir etwas versprochen hast, dann tu es auch. Und drittens, wenn du in Not bist, dann komm zu mir. Das ist so etwas wie ein Dreiklang. Diese drei Aufforderungen gehören zusammen und das ist wichtig. Zusammen bilden sie eine wohlklingende Einheit. Erst zusammen kommt zum Ausdruck, dass wir Gott wirklich ernst nehmen und zeigen, dass wir in unseren Herzen an ihn glauben, dass wir glauben, was wir sagen, nämlich, dass wir ihm vertrauen und ihm treu sind. Wenn Israel und David insbesondere Gott um Beistand gebeten haben, hat er immer geholfen. Und das einzige richtige und die angemessene Antwort auf seine Hilfe war, ihm dafür Dank zu bringen. Wie ein Opfer, sichtbar und hörbar im Tempel, dort, wo er gegenwärtig war und seinem Volk begegnete. Unter den Juden hat es eine lange Tradition, dass sie das Eingreifen Gottes in ihre Situation mit Gelübden förderten wollten. Eines der bekanntesten Gelübde ist das von Jakob, als er auf dem Weg nach Haran war und in Bethel übernachtete und dort im Traum sah, dass er am Fuß einer Himmelsleiter übernachtet hat oder geschlafen hat. Am nächsten Morgen, so lesen wir im 1. Mose 28, Vers 20 bis 22, wie Jakob ein Gelübde ablegte und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Hause meines Vaters, dann soll er der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich getreu verzehnten. Hier in Psalm 14 des Psalms werden die Gläubigen aufgefordert und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Es ist wichtig, dass sie nicht vor lauter Begeisterung über Gottes Wirken vergessen werden, dass wir das einfach ausblenden, was wir ihm versprochen haben. Denn so wie wir vertrauen, dass Gott treu ist, will sich Gott auch auf unsere Treue verlassen. Es ist wichtig, dass wir das in uns haben. Treue, das ist das zentrale Wesensmerkmal des Glaubens, das heißt der Beziehung zwischen Gott und Mensch. In der dritten Aufforderung dieses Satzes ermutigt Gott die Gläubigen noch einmal, sich auf seine Treue zu verlassen und ihn im Tag der Not anzurufen. Dazu macht er eine klare Aussage, ich will dich retten. Punkt. Dieses Eingreifen Gottes wird zur Folge haben, dass sie Gott verherrlichen oder, wie man dieses Wort auch übersetzen kann, ihm die Ehre geben werden und auch danken. Womit wir wieder beim Anfang dieses Kreislaufs sind, opfere Gott deinen Dank. In den letzten beiden Versen des Psalms, Vers 22 und 23, wiederholt Gott durch David noch einmal die Wichtigkeit oder, wenn man so will, die Notwendigkeit des Dankens, indem er sich an die Undankbaren im Volk wendet. Merkt doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und da ist kein Retter. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und wer einen Weg bahnt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. In diesen Versen stellt Gott den Gläubigen, die er in Vers 14 und 15 angesprochen hat, die gegenüber, die Gott in ihrem Leben und Denken beiseite geschoben haben. Sie haben Gott vergessen, während die Gläubigen ihm Dank opfern. Die, man könnte sagen, Ungläubigen haben dafür keinen, der sie retten wird. Die Gläubigen haben sich dagegen einen Weg zu ihm gebahnt, indem sie Gott preisen und er lässt sie sein Heil sehen. Wir haben heute die gleiche Alternative wie die Menschen im Alten Testament. Wir alle stehen in unserem Leben immer wieder an dieser entscheidenden Weggabelung, an der wir uns entscheiden. Entweder wir vergessen, wie die Ungläubigen, wir vergessen Gott und all das Gute, das er uns getan hat und wundern uns dann vielleicht darüber, wie das passieren konnte, dass uns Not und Probleme immer wieder bis an die Oberkante Unterlippe stehen. Oder wir wählen den anderen Weg. Wir bahnen uns durch unseren hörbaren und sichtbaren Dank einen Weg zu Gott, der ganz nahe in seine Gegenwart führt, sodass wir das Heil Gottes sehen, ja nicht nur sehen, sondern auch erleben können. Die Aussagen dieses Psalms machen deutlich, dass wir es weitgehend selbst in der Hand haben, ob wir uns in die Vergessenheit begeben oder in die Gemeinschaft mit Gott. Dieses Eindringliche merkt doch oder begreift es, mit dem Gott uns in Vers 22 aufruft, eine realistische Sicht für unsere Beziehung zu Gott zu bekommen, ist mir beim Nachdenken über diesen Text sehr wichtig geworden. Gott appelliert nicht deshalb an uns, weil er von uns etwas einfordern will, was für ihn wichtig wäre oder worauf er Anspruch hat, sondern weil er immer für uns das Gute will. Das Gute, die Rettung aus der Not und das Erkennen unseres Heils, wenn wir nur begreifen, dass es wichtig ist. Wenn wir nur entdecken, dass wir es selber ergreifen können, indem wir uns für ihn öffnen, indem wir einen Weg zwischen unserem Herzen und ihm bahnen. Diese geistliche Wahrheit über unsere Beziehung zu Gott wird in den letzten beiden Versen aus verschiedener Sicht zweimal zum Ausdruck gebracht. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich zum einen und zum anderen. Wer einen Weg bahnt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Die Formulierung Dank opfern oder eben Dank für Gott zum Ausdruck zu bringen und den Weg zu Gott bahnen, beschreiben eigentlich das Gleiche. Im ersten Fall wird dabei betont, was wir Gott geben, wenn wir vor ihn kommen, nämlich unseren Dank. Und im zweiten Fall wird hervorgehoben, was Gott uns zu geben bereit ist, wenn wir vor ihm stehen, das Heil. Dank geht von uns aus und steigt auf zu Gott wie der Wohlgeruch des Opfers im Tempel. Und auf dem so gebahnten Weg wird für uns der Zugang zum Heil geschaffen. Wobei das hebräische Wort für Heil eben nicht nur Rettung bedeutet, sondern auch Sicherheit und Wohlergehen. Und dabei ist es wichtig festzuhalten, dass dieses Heil nicht der Lohn für Dank ist. Unsere Rettung, unser Wohlergehen warten bereits auf uns. Der Dank schafft sozusagen nur den Kanal, durch den wir es empfangen. Entgegen manch landläufigen Verständnis, auch bei manchen Gläubigen, ist Dank kein magisches Mittel, mit dem wir Gott in Bewegung setzen können. Vielleicht habt ihr auch schon diesen Spruch mal gehört, wenn wir klagen, dass wir vergeblich auf Gottes Hilfe warten, dass dann Leute sagen, hast du Gott schon dafür gedankt? Aus meiner Sicht ist das eine heidnische Einstellung, die wir zurückweisen sollten. Mit Dank erwerben wir kein Anrecht auf Hilfe. Und er ist auch nicht Mittel zum Zweck. Dank verändert nicht etwas bei Gott, sondern in uns. Er öffnet in uns den Zugang zu Gott, der es immer unendlich gut mit uns meint. Er zögert niemals, uns Gutes zu tun. Das Problem besteht doch darin, dass wir oft dafür nicht offen sind, von ihm etwas anzunehmen. Warum auch immer. Ein Geheimnis unseres Menschseins besteht darin, dass wir uns für Gottes Wohltaten in genau dem Moment öffnen, wenn wir in unserem Herzen dem Dank für Gott Raum geben. Statt den Dank aus Stolz oder aus Unmut zu verdrängen oder einzusperren. Mit einer derartigen negativen Verhaltensweise, den Dank von sich zu weisen oder den Dank nicht ernst zu nehmen, nabeln wir uns förmlich von Gott ab. Und genau das will der Widersacher immer wieder erreichen. Denn dort, wo wir unsere Verbindung zu Gott gekappt haben, kann er ganz leicht in uns Zweifel an Gottes Zuverlässigkeit sehen. Wo ist denn dein Gott? Müsste er dir nicht eigentlich beistehen? Wie oft haben wir schon solche Vorwürfe in uns gehört oder vielleicht sogar ausgesprochen? Wenn wir stattdessen dem Dank in uns Raum geben, im Ausdruck, im Singen, Lobpreis, im Erzählen verleihen, genau dann bringen wir ein Dankopfer, wie es David in diesem Psalm genannt hat. Wir erinnern an das, was Gott in unserem Leben getan hat, wann immer wir dazu Gelegenheit haben. Indem wir das tun, bahnen wir vielleicht neu einen Weg zu ihm. Und durch die Tür unseres Herzens, durch die der Dank herausströmt, ströme im gleichen Maße Gnade des himmlischen Vaters und das Heil unseres Herrn in uns hinein. An dieser Stelle kommt vielleicht der Gedanke in dir hoch. Und wenn ich in der Situation, in der ich gerade stecke, habe, keinen Grund habe zu danken? Das ist eine interessante Frage. Manche Christen halten dann dagegen, wir müssen Gott für alles danken, auch für das Schwere und das Schlimme, das wir erleben. Um ehrlich zu sein, damit habe ich persönlich ziemliche Schwierigkeiten. Wenn ich einen schmerzhaften Verlust erlitten habe oder scheinbar in einer ausweglosen Situation stecke, tut mir leid, dafür kann ich nicht danken. Ich könnte natürlich sagen, danke, lieber Herr, dass ich so leiden muss. Das wäre zumindest für mich aber nur ein frommer Spruch, eine hohle Phrase, die sich vielleicht beeindruckend anhört, aber sie kommt nicht aus meinem Herzen. Und deshalb bahnt sie mir auch keinen Weg zu Gott, auf dem mich sein Heil und Rettung und Wohlergehen erreichen. Vielleicht gibt es Menschen, die das können, aber ich denke, das sind sehr, sehr wenige. Und deshalb können wir uns diese Formel sparen. Wenn sie nicht aus unserem überzeugten Herzen kommt, bewirkt sie gar nichts. Danken heißt von Herzen dankbar sein. Was dann, wenn es mir so richtig schlecht geht? Habe ich dann tatsächlich keinen Grund zum Danken? Mit dieser Frage kommen wir an einen wichtigen Punkt für uns. In solchen Situationen müssen wir uns fragen oder fragen lassen, wohin schaue ich eigentlich? Auch wenn wir entschiedene Jünger Jesu sind, stehen wir in der Gefahr, wenn es uns schlecht geht, nur noch auf die Probleme und die Not zu schauen. Und da hat sich ein unüberwindbarer Berg vor mir aufgetürmt. Und ich sehe nur noch diesen Berg und mich. Nur noch die Schwierigkeiten und ich, Armer, muss damit ganz alleine fertig werden. Und wenn ich in dieser Situation stecken bleibe, dann versinke ich entweder in Verzweiflung oder in Selbstmitleid. Ich weiß nicht, wie oft ich in seelsorgerlichen Gesprächen mit solchen Situationen schon konfrontiert worden bin. Selbst bei Geschwistern, die schon ziemlich lange mit dem Herrn unterwegs waren. Und wenn man dann versucht, ihnen zu helfen, dann kann es passieren, dass gesagt wird, du hast ja keine Ahnung, was ich durchmache. So einfach, wie du das siehst, geht das gar nicht. Und was geht da nicht? Dabei war doch meine Aufforderung nur, schau weg von deinem Problem und schau auf Gott. Sich irgendwo im Kreis zu drehen und keine Hilfe mehr zu erwarten, ist so ziemlich das Optimum dessen, was der Widersacher bei uns erreichen kann, wenn er uns in diese Falle des Selbstmitleids locken will. Selbst der Psalmist, vermutlich David, hat vor etwa 3000 Jahren nicht sich von dieser Strategie gefangen nehmen lassen. Im Psalm 121, Vers 1, fragt er sich, als er riesige Berge vor sich gesehen hat, und ihr kennt diesen Vers vermutlich alle, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Er kennt in seinem Herzen die Antwort sehr wohl und wir können sie auch wissen. Denn in Vers 2 und 3 gibt es sie. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann spricht er uns an. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Wenn wir also, um zu unserem Thema zurückzukommen, so in Schwierigkeiten stecken, dass wir in uns keinen Grund mehr erkennen können, Gott zu danken, muss ich mich fragen, wohin schaue ich eigentlich? Und dann vielleicht einen Moment lang meine irdischen Augen einmal zumachen und mit den Augen des Herzens auf das blicken, was Gott in meinem Leben schon getan hat. Ich weiß nicht, was Gott alles in deinem Leben getan hat. Und ich will auch nicht irgendwelche Gebetserhörungen erzählt bekommen. Diese Erfahrungen sind toll, aber vermutlich nicht ausreichend, wenn dir das Wasser bis zum Halse steht. Aber Gott hat in deinem Leben schon so Großes getan, was bei uns allen übrigens gleich ist. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er ist für dich am Kreuz gestorben, hat dir ewiges Leben geschenkt. Du hast die Verheißung ewiger Herrlichkeit empfangen und die Gewissheit, dass Gott treu ist und dich in keiner Situation allein lässt. Und jetzt sag mir nicht, das ist ja ganz schön, aber was nützt mir das in meiner jetzigen Situation? Wirklich? Ich habe daraufhin jemand einmal gesagt, das ist so, wie wenn jemand, der ein makellos schönes und voll funktionsfähiges Auto geschenkt bekommen hat, sagt, was nützt mir dieses Auto, nachdem ich den Aschenbecher voll gemacht habe? So blöd wäre keiner, wegen eines vollen Aschenbechers dieses Auto nicht mehr wertzuschätzen und sich daran zu freuen. Stimmt's? Und gegen das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, ist selbst der teuerste Luxusschlitten armselig. Wenn wir einmal nüchtern hinschauen, haben wir allen Grund, in jeder Situation Gott dankbar zu sein. Jedenfalls, wenn ich mich selbst nicht für wichtiger halte als meinen gnädigen und treuen Gott. Ich kann manchmal Gott nicht für das danken, was ich gerade durchmache oder was mir zu schaffen macht. Aber ich habe so viel mehr von ihm empfangen, was mir in jeder Situation den Blick nach vorne öffnet. Ich kann mich darauf verlassen, dass er mich aus diesem Problem, in dem ich jetzt drin stecke, auch wieder herausholt. Er hat mich bisher aus jedem meiner Probleme und Nöte herausgeholt. Ich werde das Ziel erreichen, denn der Herr hat es mir zugesagt. Und dann wird das, was ich jetzt gerade durchmache, völlig bedeutungslos geworden sein. Und damit sind wir wieder beim Vers 23. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und wer einen Weg bahnt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du das nur hörst, was du von deinem Herrn und Gott schon alles erhalten hast, dann bewirkt das wahrscheinlich nicht mehr als eine blasse Erinnerung an etwas, was du vermutlich schon lange weißt. Aber wenn du das ernst nimmst, wenn es dir wieder neu wichtig wird, was Gott für dich getan hat in deinem Leben und dass er auch jetzt und in Zukunft treu zu dir steht, bist du in der Lage, Gott auch in dieser, in jeder beliebigen Situation Dank zu opfern. Und wenn du das dann auch tust, geschieht in der geistlichen Welt etwas, was vermutlich selbst die Engel immer wieder staunen lässt. Du in deiner jämmerlichen Situation verherrlichst Gott. Und damit wird ein neuer Weg oder neu ein Weg von dir zu Gott gebahnt. Und Gott lässt dich sein Heil, deine Rettung und dein Wohlergehen sehen. Ganz nüchtern betrachtet gilt, wenn wir vergessen oder geringschätzen, was Gott uns Gutes getan hat, betrügen wir weniger Gott als uns selbst. Gott bekommt immer die Ehre, die ihm gebührt. Wenn wir das versäumen, sie ihm zu geben, dann sind da noch die himmlischen Heerscharen, die Tag und Nacht das tun. Und die Wolke der unsichtbaren Zeugen, die alles sehen, was geschieht, von denen im Hebräerbrief die Rede ist. Ihnen bleibt nichts verborgen, was Gott Gutes tut. Und sie preisen ihn dafür ohne Unterlass. Wenn wir da mit einstimmen, kommt zu diesem himmlischen, ewigen Lobpreis noch ein weiterer Klang hinzu. Wenn wir es nicht tun, ich will das mal ein bisschen provozierend formulieren, dann fehlt im Himmel nicht viel. Aber bei uns fehlt fast alles. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Jesus Christus uns gesagt hat, dass er alle Tage bei uns ist. Dass er jeden von uns samt unseren Fragen, Wünschen und Nöten kennt und dass er für uns sorgt. Wir brauchen nur hinzusehen und schon können wir entdecken, dass dies wahr ist. Unser Herz weiß, oft im Gegensatz zu unserem Verstand, nur zu genau, wie gut Gott zu uns ist. Weil das Herz eben nicht nur sieht, was wir vor den körperlichen Augen haben. Deshalb, wenn wir aufrichtig sind, haben wir allen Grund, in jeder Situation dankbar zu sein. Die Israeliten haben sozusagen als technisches Hilfsmittel immer wieder Erinnerungszeichen aufgerichtet, um ja nicht zu vergessen, was Gott an seinem Volk getan hat. In unserem Land stehen auch jede Menge Denkmale herum, aber sie sind meistens irgendwelchen Menschen gewidmet und ich denke, diese steinernen Male sind meist wirklich ohne Nutzen. Aber wir können rechte Ehrenmale für Gott aufrichten, unsichtbare Ehrenmale, für die wir keine Baugenehmigung brauchen, die vor keinem Ausschuss diskutiert werden müssen, indem wir einfach uns erinnern, was Gott an uns getan hat und ihm dafür danken. Wir können heute den Blick zurückwenden auf ein ganzes Jahr und uns erinnern, Gott dafür Dank zu sagen, oder wir können es vergessen. Und indem wir Gott Dank sagen, wird das, was Gott für uns, an uns oder durch uns getan hat, in unserem Herzen wie eingeprägt. Jemand hat einmal gesagt, Gott zu danken heißt, in die Wand seines Herzens einzuprägen, zu pressen, was er getan hat. Und es bleibt in uns erhalten. Und wenn wir Gott dafür gedankt haben, kann uns der Widersacher nicht mehr so leicht die Erinnerung an das rauben, was Gott getan hat. Und in der nächsten herausfordernden Situation habe ich Gottes Wirken schneller wieder vor Augen und Gott kann mir zusprechen. Vers 15, rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Und ich werde ihn hören, wenn er zu mir spricht. Auf diese Weise wird Dank an Gott für uns zu einer Kraftquelle, die wir für ihre praktische Bedeutung im Alltag gar nicht hoch genug einschätzen können. Ich möchte dazu die Behauptung wagen, zeige mir jemand, der leicht mit Problemen fertig wird und ich zeige dir jemanden, der Gott viel dankt. Deshalb lasst uns als Jünger Jesu, als Menschen, die Gottes Gnade und Wirksamkeit kennengelernt haben, daran gehen, die Gedankenlosigkeit und Undankbarkeit aus unserem Denken zu verbannen. Lasst uns nicht mehr sein wie die, die Gott vergessen und dann vergeblich nach einem Retter Ausschau halten, sondern lasst uns beständig Gott unseren Dank bringen, in unseren Herzen Zeichen des Dankes aufrichten. Lassen wir uns nicht länger von den Sorgen und Problemen beherrschen, mit denen wir uns im Moment herumschlagen müssen und die in dem zu Ende gehenden Jahr unser Leben wahrscheinlich sehr stark beeinflusst haben. Lasst uns stattdessen hinschauen auf den, der uns bis hierher gebracht hat und mit dessen Beistand uns keine Not festhalten konnte. Lasst uns ihm den Dank bringen, der ihm gebührt, damit in das neue Jahr hinein durch unseren Dank ein Weg des Heils gebahnt wird, damit das kommende Jahr besser werden wird als das vergangene und noch lohnenswerter, weil Gott uns auch weiterhin seine Güte wird sehen lassen. Und noch ein Aspekt des Dankens ist erwähnenswert. Selbst wenn unsere Worte und Lieder in dieser Welt verklungen sind, bei unserem Gott klingen sie weiter. Zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Amen. Ich möchte bitten, dass wir jetzt vielleicht 1-2 Minuten still sind, innerlich beten und dass jeder noch einmal kurz das Album aufschlägt und vor Gott bekennt, das Opfer bringt, wofür wir ihm Dank sagen können. Lasst uns das in der Stille tun, weil wir wahrscheinlich sonst zu viel hätten und das zu lange dauern würden. Und dann lasst uns sehen, was er an Wunderbaren in unserem Leben tut.